Energiewende. Ein großes Wort, aufgeladen mit Bedeutung. Ein Begriff, der uns in den Nachrichten immer wieder und immer häufiger begegnet.
Wie steht es eigentlich um die Energiewende? Seit letztem Jahr haben wir ja vor allen Dingen Energiekrise, das russische Erdgas fehlt.
Mobilität,
die Kosten für die Energie
explodiert.
Solche Meldungen können uns überfordern, vielleicht sogar Angst machen. Vor allem, wenn wir feststellen, dass wir die Energiewende brauchen und dass uns die Zeit davonläuft. Aber was bedeutet Energiewende eigentlich genau? Also ganz allgemein, aber vor allem für jeden Einzelnen von uns. Und wie steht es aktuell um die Energiewende in Deutschland und in der Welt? Und was können wir alle beitragen, um die angestrebten Ziele zu erreichen? Im Alltag und mit Blick auf unsere Gewohnheiten. Darum wird es in diesem Podcast gehen. Wir wollen uns mit den verschiedenen Aspekten rund um das Thema Energiewende befassen. Und wir wollen komplexe Zusammenhänge verständlich aufbereiten. Genau genommen wollen wir euch in insgesamt 12 Folgen die Energiewende erklären. So einfach und verständlich, wie sie euch sonst nirgendwo erklärt wird. Und in unserer ersten Folge soll es deshalb heute erst einmal ganz allgemein um die Frage gehen, Energiewende, was ist das eigentlich?
Die Energiewende, darunter verstehe ich einmal die Abkehr von fossilen Brennstoffen und den Ausbau erneuerbarer Energien, was ich für ein sehr wichtiges Thema halte.
Nachholbedarf.
Dass in ein paar Jahren vielleicht alles ganz anders aussieht. So die Natur, Umgebung und wir ganz dringend was dagegen machen müssen.
Ja, raus außer Braunkohle, Schwarzkohleindustrie, also eher zu Alternative wie jetzt Wasser, Solarenergie hin, so ungefähr.
Also ich würde jetzt zur Energiewende auf jeden Fall sagen, dass man schaut, welche Energie man nutzt, dass man gerade auf erneuerbare Energien schaut, bezüglich Solarparks, was ja auch ganz groß seit Jahren ein Thema ist und irgendwie in vielen Ländern, finde ich, immer noch nicht so richtig gut funktioniert. Aber man braucht ja auch erstmal die Flächen dafür und es muss ja auch erstmal alles funktionieren. Einfach, dass jeder schaut, wie und welche Energie genutzt wird und ob man auch wirklich die Energie nutzen muss, die man manchmal nutzt.
Naja, dass ein bisschen mehr auf Klimaneutralität gesetzt wird und genau, vor allem erstmal das.
Schon ganz wichtig, aber auf der einen Seite kann man es nicht so durchführen, wie es eigentlich so in manchen Köpfen sich abspielt.
Oh, ich denke, das ist ein ganz komplexes Thema, weil ich denke, es müssen alle Leute eigentlich ein Bewusstsein dafür entwickeln und mitmachen.
Ich glaube, es geht einfach um Alternativen.
Ein Gefühl von, wir brauchen andere Möglichkeiten zu heizen.
Ich verstehe unter Energiewende ein grünes Programm.
Der Begriff Energiewende wurde bereits 1980 geprägt, und zwar vom Deutschen Öko-Institut. Das hat damals ein Buch mit dem Titel Energiewende, Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran veröffentlicht. In dem Buch zeigten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf, dass Wachstum und Wohlstand ohne Kernenergie und fossile Energieträger bis 2050 möglich sei. Das deutsche Wort Energiewende wurde anschließend teilweise sogar in andere Sprachen übernommen, beispielsweise The German Energiewende oder A Energiewende Allemand. Aber ich schweife ab. Nochmal kurz zur Kernthese. Wachstum und Wohlstand ohne Kernenergie und fossile Energieträger sollen also bis 2050 möglich sein. Moment, 2050? Mehr als die Hälfte dieses damals angepeilten Zeitraums liegt nun schon hinter uns. Also, wo stehen wir denn jetzt gerade eigentlich?
Zahlen.
Werfen wir zunächst einen Blick auf den weltweiten Energieverbrauch. Der ist 2022 um 2,1% gewachsen. Damit hat er sich ein bisschen verlangsamt. Er ist aber auch über seiner durchschnittlichen Wachstumsrate des Zeitraums 2010 bis 2019 geblieben, als er um 1,4% jährlich angestiegen ist. China, die USA und Indien sind dabei im internationalen Vergleich die größten Energieverbraucher. Wobei auch innerhalb dieses Spitzentrios nochmal wirklich große Unterschiede festzustellen sind. Denn China verbraucht rund 3-mal so viel Energie wie Indien. Im Gegensatz dazu ging der Energiebedarf in Europa durch gezielte Maßnahmen der EU zurück. Allerdings ist die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nach wie vor ungebrochen. Da die Energie hergestellt werden muss, werden hier vorwiegend fossile Brennstoffe eingesetzt. Im Jahr 2020 basierte die weltweite Primärenergieversorgung, vielleicht muss ich das nochmal erklären. Also die Primärenergie, das ist Energie, die direkt in den Energiequellen vorhanden ist. Das heißt, das sind Energieträger, die noch nicht umgewandelt wurden, wie beispielsweise Braunkohle, Erdöl, Erdgas, Sonnenenergie oder Windkraft. Und genau diese Primärenergie basierte 2020 zu 30% auf Öl, zu 27% auf Kohle und zu 24% auf Gas. Zusammen kommen wir also auf rund 80%. Es folgten Biogas und Biomasse mit 10% und Kernenergie mit 5%. Und wie sieht es in Deutschland aus?
Es wurde leider die letzten 10, 15 Jahre sehr stark vernachlässigt.
Ich glaube, wir sind viel zu spät dran. Man hätte viel früher damit anfangen müssen. Dann wäre es jetzt einfacher, weil man nicht so große Schritte auf einmal gehen muss. Jetzt verstehe ich aber auch, wie schwer das ist, das von 0 auf 100 jetzt durchzusetzen. Weil natürlich Leute sich dann jetzt teilweise davon überfahren fühlen, wenn das mit so einer Wucht kommt.
Also ich denke, dass insgesamt die Leute selber mehr drauf achten. Das habe ich schon das Gefühl. Dass die Politik genug macht, das sicher nicht. Also das sieht man ja, sonst wären die ganzen Demonstrationen nicht notwendig, die nach wie vor stattfinden.
Eine Entwicklung ist schon zu sehen, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist oder dass nicht mehr gehen würde, das sehe ich nicht. Da geht bestimmt noch mehr.
Also mein Gefühl zu Deutschland ist, dass, glaube ich, noch viel, viel mehr geht, weil eben vielen Leuten das noch nicht so sehr bewusst ist oder vielleicht viele sich noch nicht so sehr damit beschäftigen, gerade die ältere Generation, was ich so mitbekomme. Aber ich denke schon, dass gerade Leute ab 20, ich werde jetzt 30, sich viel damit beschäftigen und auch ein Bewusstsein dafür immer mehr kriegen.
Ich glaube, die Impulse sind sehr überzogen von der Politik. Und was wir da hören, ist zum Teil gar nicht umsetzbar.
Ich glaube, dass wir in Deutschland, europaweit das einzige Land sind, das sich überhaupt dafür einsetzt. Sage ich jetzt mal ganz krass.
Es wird besser, aber auf jeden Fall noch nicht gut. Und ich glaube, dass man da viel mehr forschen müsste. Weil ich glaube, mit diesen alternativen Energien, das wird einfach so teuer, der Strom, dass man sich das als Normalbürger einfach nicht mehr leisten kann. Und da gehört für mich mehr Forschung rein in das Thema, wie man das wirklich großflächig anlegen kann.
Mit den Maßnahmen jetzt, ich denke mal, dass Deutschland immer ein bisschen rückständiger ist und dementsprechend noch ein bisschen brauchen wird, bis man so auf dem Standard der anderen Länder, sage ich jetzt mal, ist, die da schon ein bisschen fortschrittlicher sind, wie so Norwegen oder so. Ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall noch ordentlich Kapazität.
Ja, wir sind spät dran, aber ich finde, die Energiewende sind wir noch besser da aufgestellt als in manch anderen Bereichen. Also von daher, es wird besser, aber wir sind halt einfach, man merkt es ja, wir sind ja spät dran mit dem Status quo einfach so. Aber da sehe ich uns besser auf dem Weg als bei manchen anderen Themen.
Ich glaube schon, dass auch ein Umdenken da ist, aber eben natürlich irgendwo immer auch die Frage, wie soll man es machen? Und man soll immer noch genug dabei verdienen. Es will keiner zurückstehen und keiner dann vom Kuchen was abgeben. Und ja, und ein bisschen Verzicht. Bereitschaft muss man wahrscheinlich mitbringen.
Ich glaube, so im Kleinen, ich denke nicht, dass die Mittelschicht dafür zuständig ist, so die große Masse an Menschen da so viel zu ändern, weil ich glaube, da ist sehr viel Änderung da. Ich denke, es geht eine andere Population. Also die Leute, die so wahnsinnig viel Geld haben und ihre 5 Yachten haben und ihre 10 Autos und ihre Privatjets und was weiß ich. Ich glaube, man muss ein bisschen woanders hingucken. Ja, man muss an die Großindustrie gehen, man muss an die superreichen Leute gehen und da das Denken ändern. Die haben die finanziellen Mittel auch, ihren Lebensstandard zu ändern. Ne? Viele können das ja auch gar nicht so einfach.
Ja, also wir bauen einerseits Windräder und keine Ahnung. Andererseits reicht es aber nicht aus. Die Kohlekraftwerke werden abgestellt und wir kaufen den Strom aus anderen Ländern, die Strom durch Kohlekraftwerke produzieren. Das ist Fakt. Und das funktioniert nicht. Also ich fühle mich als Deutsche komplett verarscht.
Es muss noch mehr bewusst gemacht werden für die, ne, alle Generationen halt. Ob es jetzt ältere, jüngere Leute sind sozusagen, weil es gibt schon viele Leute, die sich damit beschäftigen, aber noch zu wenige, finde ich.
Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Es ist nicht alles gut und es wird schmerzhafter Einschnitt. Das ist so. Insofern, wir sind auf einem besseren Weg, aber es müsste eigentlich noch mehr getan werden.
Wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen.
In Deutschland ist die Energie einer der wichtigsten Produktionsfaktoren unserer Volkswirtschaft. Aber mal ganz grundsätzlich gefragt, warum brauchen wir denn eigentlich die Energiewende? Es geht um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Es geht um die Endlichkeit fossiler Brennstoffe, um den Weg zur Unabhängigkeit von Gas-, Öl- und Kohlelieferanten mit fragwürdiger politischer Ausrichtung. Und zu guter Letzt geht es um den Umbau der wirtschaftlichen Zukunft Deutschlands. Für die Bundesregierung ist das Thema Energiewende Prio Nummer 1. Für Energieeffizienz, Modernisierung, Innovationen und Digitalisierung bei der Strom- und Wärmeversorgung. Dabei darf aber die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland und der damit verbundene Wohlstand nicht gefährdet werden. Das Ziel muss also lauten, die Energie grün zu erzeugen, sie effizient einzusetzen und damit nicht nur die Umwelt zu schonen, sondern eben auch unseren eigenen Geldbeutel. Denn die Energiewende beginnt bei uns zu Hause. Aber Moment, warum bei uns zu Hause? Ich meine, wenn China oder die USA oder Indien sowieso so viel Energie verbrauchen, wie sie wollen, warum müssen wir dann überhaupt noch versuchen, im Alltag unseren Beitrag zu leisten? Was soll das überhaupt dann noch bringen? Oder noch konkreter formuliert, können wir in Deutschland oder Europa den Klimawandel überhaupt noch aufhalten? Im Zuge der Energiewende hören wir immer wieder, dass wir den CO2-Ausstoß verringern müssen. Dann ist die Rede vom Pariser Abkommen, vom 1,5-Grad-Ziel, von Schlagwörtern, die sich bei vielen von uns längst zu einem großen Rauschen vermischen. Aber werfen wir einmal kurz einen genaueren Blick auf die Treibhausgasemissionen. Dies werden wir noch einmal intensiv in einer gesonderten Folge tun. Aber es lohnt sich schon jetzt, an dieser Stelle die wesentlichen Fakten kurz zu beleuchten und damit etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Die G20-Staaten verursachen 81% der globalen CO2-Emissionen. Die Hauptverursacher sind, wie bereits schon erwähnt, China, die USA und Indien. Deutschland liegt hier weltweit auf Rang 7, vor Indonesien, Iran und Kanada. Aber nimmt man die 27 EU-Staaten zusammen, wären sie bei den Gesamtemissionen weltweit auf Platz 3, hinter China und den USA. Und wie sieht es speziell in Deutschland aus? Der deutsche Ausstoß an Treibhausgasen liegt hier derzeit im Durchschnitt bei 11,17 Tonnen CO2 pro Person, wenn man den Export und den Import von Gütern berücksichtigt. Das Problem: Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir unseren Fußabdruck drastisch auf eine Tonne CO2 pro Person reduzieren. Die Frage lautet also, welche Hebel hat jede und jeder Einzelne von uns? Der erste Hebel, die Ernährung. Mit einer klimafreundlichen Ernährung fällt der eigene CO2-Fußabdruck deutlich kleiner aus. Wer sich zum Beispiel vegan ernährt, vermeidet eine Tonne CO2 pro Jahr. Der zweite Hebel ist die Mobilität. Eine klimafreundliche Mobilität bedeutet schlicht nicht fliegen. Eine Reise innerhalb Deutschlands mit Bahn statt Flugzeug zählt zu den 10 wirksamsten Schritten. Mit dem Wechsel von Verbrenner auf Elektroauto lassen sich ebenfalls mehrere hundert Kilo CO2 einsparen. Wir können aber auch unser Verhalten zu Hause ändern, indem wir zum Beispiel 70% Raumwärme senken, 14% Strom einsparen oder 14% Warmwasser reduzieren. Ich weiß, es ist hart, aber dazu zählt zum Beispiel kalt duschen. Die gute Nachricht: Fürs Klimaschützen zu Hause gibt es mindestens einen Big Point, den du innerhalb weniger Minuten abhaken kannst und der sich dann dauerhaft bezahlt macht. Zum Beispiel Ökogas nutzen, natürlich abhängig vom Herkunftsnachweis. Gebäude modernisieren, zum Beispiel die Fassade erneuern. Heizenergie sparen, Ökostrom nutzen und natürlich auch Strom sparen. Die schlechte Nachricht ist, natürlich haben wir nicht auf alle CO2-Emissionen direkten Einfluss. Aber das ist wirklich noch lange kein Grund zu resignieren, nur weil wir die Welt nicht alleine retten können. Stattdessen sollten wir einfach den Anfang machen und auch andere für die Energiewende motivieren. Wie wär's? Apropos, die Klassiker unter den Energiespartipps kennen wir wohl alle. Kurz Stoßlüften statt Fenster stundenlang auf Kipp. Du kannst Heizungssteuerung nutzen, wie zum Beispiel smarte Heizungsthermostate. Die passen sich den Raumtemperaturen automatisch an. Und ist dein Fenster dicht? Schau mal nach. Du kannst aber auch natürlich Standby-Geräte ausschalten, in den Mehrfachsteckdosen zum Beispiel. Aber da geht noch deutlich mehr. Zum Beispiel kann man bei der Auswahl von Haushaltsgeräten auf das Energielabel achten. Das Energielabel unterteilt Elektrogeräte, also unter anderem Waschmaschinen, in Energieeffizienzklassen von A++ bis D. Seit 2013 darf der Handel allerdings nur noch Geräte in den besten drei Klassen verkaufen. A+ und besser. Also reicht einfach irgendein Gerät der Klasse A? Ganz klar nein. Achtung jetzt, es wird etwas technisch, also nicht mit den Plussen durcheinander kommen. Tatsächlich sind nur mit Energieeffizienzklassen A++ ausgezeichnete Modelle besonders günstig im Stromverbrauch. Geräte mit dem Label A++ verbrauchen bereits erheblich mehr Strom. Und bei A+ lässt die Energieeffizienz sogar schon zu wünschen übrig. Und wenn du wissen willst, ob deine Waschmaschine eine Energieschleuder ist, dann haben wir dir ein spannendes Rechenbeispiel in den Shownotes verlinkt. Übrigens, kleiner Ausblick an dieser Stelle. In einer der nächsten Folgen verraten wir dir noch weitere Möglichkeiten, wie du bares Geld sparen kannst. Kurzes Zwischenfazit. Deutschlands Energie wird sparsamer verbraucht. Der Gesamtenergieverbrauch konnte in Deutschland in den letzten Jahren gesenkt werden. Im Zeitraum 2008 bis 2017 um 5,5%. Darauf lässt sich aufbauen. Aber wie? Das größte Einsparpotenzial haben die Gebäude, also unser Zuhause. Rund 35% der gesamten Energie wird dafür genutzt, dass wir es zu Hause muckelig warm haben und nicht kalt duschen müssen. Bedeutet also, wo viel verbraucht wird, kann viel eingespart werden. Logisch. Das ist der Grund, warum unsere aktuelle Regierung hier das neue Gebäudeenergiegesetz verabschiedet hat. Ziel des Gesetzes ist, künftig grundsätzlich nur noch Heizungsanlagen neu einzubauen, wenn sie mindestens 65% Wärme durch erneuerbare Energien erzeugen. Das heißt, der Einsatz einer Wärmepumpe wird deshalb massiv gefördert. Aber warum eigentlich Wärmepumpe? Lohnt sich diese überhaupt für mich als Nutzer?
Also Fakt ist doch einmal, wir haben eine horrende Aufgabe vor uns. Wir haben die Aufgabe der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung vor der Brust. Das heißt, wir müssen Kohlenstoff rausbekommen aus der Erzeugung. Die Wärmepumpe ist eine mit Strom genutzte Heizungsanlage. Und dieser Strom, wenn der jetzt grün ist, dann gilt die da mit erzeugte Wärme als grün und damit als klimaneutral und damit als CO2 reduziert. Das ist das Thema. Und jeder, der die Möglichkeit hat, dieses umzustellen, der sollte es tun. Natürlich ist eine solche Anlage teuer. Wenn ich es mal vergleiche mit einer normalen Brennwerttechnologie im Gassektor, dann habe ich einen Faktor 3 und mehr, dass mich das letztendlich als Investition kostet. Das ist richtig. Wir müssen aber alle davon ausgehen, dass diese fossilen Energieträger von heute an nicht mehr billiger werden, die werden langfristig gesehen teurer werden. Das heißt also, eine entsprechende Investitionsbetrachtung muss ich immer auf dem Zeitstrahl mir betrachten. Und ich muss sie mir betrachten unter dem Aspekt nicht nur der Wirtschaftlichkeit. Es ist eben nicht nur der Euro. Es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte der Umwelt was Gutes tun. Ich möchte die politische Stabilität haben. Ich möchte eine Unabhängigkeit haben. Ich baue auf dezentrale erneuerbare Energieversorgung. Und das sind Faktoren, die auch zur Entscheidung führen letztendlich, was mache ich denn? Das sind alles Entscheidungen, persönliche Entscheidungen. Und das sind alles Entscheidungen, die nicht einem einfachen Muster folgen, sondern einer komplexen Sachlage geschuldet sind. Nämlich, wie ist meine Lebenssituation, in der ich lebe? Macht das für mich Sinn oder macht das für mich keinen Sinn? Es ist ja auch so, dass die Politik hier nicht untätig ist. Sie hat ja viele, ich will mal sagen, Förderprogramme auf den Weg gebracht. Das BEG, ja, das Bundesförderprogramm für effiziente Gebäudetechnologie, ist ja eines der größten Förderprogramme, die in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, in dieser Richtung unterwegs sind. Und da werden ja nicht unerhebliche Fördermittel zur Verfügung gestellt mittlerweile. Ja, die liegen ja irgendwo zwischen 40 und nach finanziellen Möglichkeiten 70%. Der Staat tut ja einiges dafür. Er fördert ja auch die Wärmepumpe ganz gezielt. Aber unterm Strich ist natürlich immer noch ein Delta da. Nur dieses Delta ist natürlich abzüglich der Förderung nicht mehr das, was ich vorhin gesagt habe am Beispiel, sondern das ist kleiner. Und das rechnet sich schneller. Und die Wärmepumpe hat ja auch noch einen weiteren Vorteil. Der wird ja ganz häufig überhaupt nicht bedacht. In Zeiten, wo die Erwärmung draußen immer eklatanter ist und wo die Gebäude immer mehr überhitzen, kann eine Wärmepumpe kühlen. Ja, das ist also ein weiterer Riesenvorteil, den diese Wärmepumpe hat. Und da kommt der große Vorteil, weil diese Kühlung ist genau zu der Zeitpunkt, wo der Stromverbrauch oder der Strombedarf gedeckt werden kann durch meine beispielsweise Photovoltaikanlage.
Wir haben dir einen Link in die Shownotes gepackt. Unter dem kannst du einen unabhängigen Check machen, ob sich eine Wärmepumpe für dich eignet. Was spricht eigentlich für die Wärmepumpe? Sie sind platzsparend. Die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern bietet Planungssicherheit. Stammt der nötige Strom aus der heimischen Photovoltaikanlage oder wird Ökostrom benutzt, heizt du CO2-neutral. Der Wartungsaufwand ist recht gering. Und der Einbau einer Wärmepumpe wird massiv, wirklich massiv staatlich gefördert. Und grundsätzlich spricht dagegen, naja, die Anschaffungskosten sind teurer als Gasheizung. Die Betriebskosten sind abhängig vom aktuellen Strompreis und eine Genehmigung ist je nach Art der Wärmepumpe eventuell erforderlich. Aber auch die Gasheizung hat ihre Vorteile. Zum Beispiel, sie ist platzsparend, sie ist kostengünstig, sie ist zuverlässig, sie ist effizient. Gegen die Gasheizung spricht allerdings, dass eine Gasleitung erforderlich ist. Sie ist nicht klimaneutral, sie unterliegt Preisschwankungen und sie ist nicht zukunftsfähig. Warum? Naja, weil bei besonders alten Gasheizungen ein Austausch generell zu empfehlen ist. Alte Gasheizungen sind nicht nur ineffizienter als moderne, sie können im Ernstfall auch ausfallen. Im Zuge der Umrüstung bietet sich meist der Umstieg auf eine Wärmepumpe an. In jedem Fall ist die Nutzung einer Wärmepumpe im Neubau von Vorteil. Aufgrund der hohen energetischen Anforderungen ist die Kompatibilität mit einer solchen Heizung garantiert. Und das Beste daran, während sich die Wärmepumpe schon recht schnell rentiert, dank der niedrigen Betriebskosten und staatlichen Förderung, leistest du auch etwas Gutes für die Umwelt. Noch effizienter und auf lange Sicht kostensparender ist die Wärmepumpe mit einer zusätzlichen Photovoltaikanlage. Für den seltenen Fall, dass die Wärmepumpe bei sehr alten Gebäuden als alleiniges Heizsystem nicht genügt, kannst du sie wahlweise mit einer Gasheizung kombinieren. Diese wärmt an besonders kalten Tagen besonders schnell. Die Gasheizung ist also in erster Linie im Sonderfall relevant, während die Wärmepumpe die Grundlast trägt. Für den Einbau einer umweltfreundlichen Wärmepumpe erhältst du vom Staat in der Regel eine attraktive Förderung. Informationen zu allen aktuellen Regelungen rund um diese Förderung findest du auf unserer Webseite unter www.pfalzwerke.de oder in den Shownotes. Und damit wären wir dann auch schon beim großen Thema Strom. Bei unserer Straßenumfrage haben wir immer wieder zwei Sachen gehört.
Ökostrom bringt nichts.
Und
in effizienten Gebäuden sinkt der Stromverbrauch ja eh automatisch.
Und auf diese und weitere Mythen, und glaub mir, davon gibt es einige, wollen wir in der nächsten Folge mal einen genaueren Blick werfen und sie entweder aufklären oder mit Fakten untermauern.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.